Ja, danke für die Einleitung, für die Anbetung, in die du uns geführt hast. Mir ist aufgefallen in den Liedern zum Teil, dass auch die Schöpfung ganz unbewusst Gott lobt. Und das ist sicher auch ein Grund dafür, dass eigentlich in keinem Gottesdienst vorne ein Blumenstrauß, ein Arrangement irgendwo fehlt. Abgesehen davon, dass es gemütlich aussieht, und man nicht immer nur den Prediger angucken muss oder den Moderator, ist es auch einfach ein Lob des Schöpfers. Mit der Natur ist es so eine Sache. Die Felder auch, sie loben Gott, wenn man im Sommer über ein Feld geht, wunderbar. Wenn ich es jetzt tue, merke ich, dass sich schon so eine Veränderung ergeben hat. Langsam, obwohl es noch warm ist, geht der Sommer doch zu Ende. Viele Felder sind schon abgemäht. Der Mais hat noch ein bisschen Zeit, der darf noch wachsen. Manche Pflanzen blühen wie aus dem Nichts auf und vergehen wieder. Andere Pflanzen scheinen ewig zu sein. Also wenn wir in den Odenwald hineinblicken, dann werfen zwar die Bäume ihr Laub ab, aber sie selber bleiben. Und im nächsten Frühling, da werden sie wieder schön grün. Das regt die Fantasie an. Man kann auch Menschen mit Pflanzen vergleichen. Das tun wir ja. Wir sprechen von Früchtchen zum Beispiel oder von jungem Gemüse. Ich weiß nicht, was euch noch so einfällt. Also manchmal vergleicht man auch so Menschen aufgrund ihrer Körperform mit bestimmtem Obst. Das überlasse ich eurer Fantasie, was es da so alles gibt. Aber feststeht, dass auch die Bibel Menschen mit Pflanzen vergleicht. Fallen euch vielleicht Beispiele ein dazu? Mit Bäumen, ja.
Der Weinstock. Gras.
Aha, Gras. Ja, Gras. Gott gibt dem Jesaja den Auftrag, predige. Und Jesaja sagt, ich habe kein Thema, worüber soll ich predigen? Gott sagt ihm, alles Fleisch ist wie Gras. Das ist sein Thema. Also, bildet euch nicht zu viel auf eure Stärke ein und was ihr alles könnt, sondern im Grunde genommen seid ihr wie Gras. Ihr vergeht auch ganz schnell wieder. Das ist die Botschaft dahinter. Es ist immer so etwas wie eine Botschaft dahinter. Natürlich auch das geknickte Rohr. Damit ist ja kein Fallrohr gemeint oder etwas, sondern damit ist ein Schilfrohr gemeint. Auch das kann ein Mensch sein. Die Bibel vergleicht Menschen mit Pflanzen, Pflanzen mit unterschiedlichem Zeitwert. In Psalm 103, Vers 15 heißt es, des Menschen Tage sind wie Gras. Er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. Komplett weg. Man kann noch nicht mehr erkennen, wo da mal was gestanden hat. Kommen wir zum Predigtext, zu dem Psalm. Ich habe vor, heute über den Psalm 1 zu predigen. Und jemand sagte schon, ja, manchmal werden Menschen auch mit Bäumen verglichen. Und da ist es so. Über Psalmen predige ich recht selten, habe meine Reihe über den 23. Psalm gehalten, der wohl der bekannteste aller Psalmen ist. Die Psalmen sind ja das Liederbuch der Bibel, aber so ganz richtig ist es nicht. Wie viele Liederbücher finden sich in der Bibel? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Ja, das Hohelied, genau. Ja, das ist ein Lied in einem Brief sozusagen, im Philipperbrief, genau. Also Lieder finden wir ganz viele. Auch in der Offenbarung gibt es Liederbücher, aber ganze Liederbücher. Die Klagelieder Jeremias, das Hohelied und die Psalmen. Ich komme auf drei. Und wenn man in die Psalmen genau reinguckt, stellt man fest, dass die Psalmen ein Sammelband ist von 5 Liederbüchern. Also kommen wir insgesamt auf 7. 7 Liederbücher gibt es in der Bibel. Und Psalm 1 ist also die Ouvertüre, das Präludium des ersten Buchs der Psalmen. Und in diesem Psalm geht es um 2 Typen Mensch. Ich nenne ihn den Baumtyp und den Spreutyp. Der Baum ist fast ewig. Also der kann 100, teilweise sogar 2000 Jahre alt werden. Es gibt Ölbäume in Jerusalem, die so alt sind, dass sie, hätten sie Augen gehabt, Jesus gesehen hätten. So alt. Spreu ist eigentlich Abfall. Als Kind habe ich in der Erntezeit mit Spreu gespielt. So wie man mit Sand spielt. Wir haben mit Spreu gar nichts gemacht. Wir haben die Tür aufgemacht von der Tenne, dann ist der Wind gekommen und alles war einfach weg. Psalm 1 beschreibt zwei Typen Menschen, den Frevler, so ist er hier genannt, und den Gerechten. Das ist der Grund, warum Psalm 1 es niemals schaffen wird, in die Charts zu kommen. Als ich diesen Psalm las, dachte ich, was wehrt sich in dir dagegen, wenn du ihn liest? Wir werden es gleich noch hören. Es wehrt sich etwas in mir bei der Frage, kann man Menschen so einteilen? Ja, es gibt Frevler und es gibt Gerechte. Kann man das so machen? Ob ein Mensch gut oder schlecht ist, das macht sich heutzutage kaum an der Treue zu Jesus fest, eher schon an der Treue zu sich selbst. Und Frevler können sich selber sehr treu sein, oder? Aber ob das immer so toll ist, einfach nur sich selber treu zu sein? Ich würde sagen, Hitler war auch ein Mensch, der sich selber treu war. Macht das einen guten Menschen aus ihm? Da kollidieren Welten aufeinander. Die Psychologie, die sagt, Hauptsache, du bist dir selber treu. Und die Bibel, die sagt, Hauptsache, du bist Jesus treu. Ich jedenfalls gehe auf die Seite der Bibel, ganz bewusst. Laut Psychologie ist die wichtigste Person im Universum der Mensch, das Ich. Und vielleicht ist es dann konsequent zu sagen, Hauptsache, du hast eine gute Beziehung zu dir selbst, du bist dir selber treu. Die Bibel behauptet, alles Fleisch ist aber wie Gras. Und Gott ist ewig. Er ist die wichtigste Person des Universums. Die wichtigste Beziehung, die der vergängliche Mensch haben kann, ist die Beziehung zu dem ewigen Gott. Die Psychologie mit ihrem Wertesystem hat mittlerweile Einzug auch in christliche Gemeinden gehalten. Das Unbehagen an dieser Gegenüberstellung Frevler, Sünder, das beweist es eigentlich. Die erste Entscheidung wird uns schon gleich am Anfang abverlangt. Was ist für mich die wichtigste Beziehung in meinem Leben? Was zählt mehr? Treue zu mir selbst oder Treue zu Gott? Oder anders gesagt, bin ich schon zufrieden damit, wenn ich mir selber treu bin? Oder bleibt noch etwas? Das ist noch nicht alles. Die These des Psalms ist, wer in Treue zu Gott lebt, dem ist auch das Einssein mit sich selber geschenkt. Das wird ihm geschenkt als eine Gabe, als ein Geschenk. Ein Gerechter ist nicht unbedingt ein Mitglied einer Freikirche oder einer, der von sich behauptet, umgekehrt, der Frevler ist nicht unbedingt ein Mitglied einer Freikirche oder einer, der von sich behauptet, ein bekennender Christ zu sein. Er ist ein Mensch, der nicht nach Gott fragt, der nicht über Gott nachdenkt, der ihn irgendwo verbannt hat. Der Gerechte, der ist ein Mensch, der in Gott seine Mitte gefunden hat, der keinen Tag ohne ihn leben könnte. Er macht sich nicht fest an seiner eigenen Befindlichkeit, an seinen Rechten, seine Ansprüche und seine Erwartungen. Und ich muss sagen, das ist ein seltener Vogel in dieser Welt. Aber einer, der sich vermehren darf. Und im ersten Teil des Psalms geht es um ihn. Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn. Über seine Weisung nachsinnt bei Tag und Nacht. Das ist ein Leben, das vollständig auf Gott ausgerichtet ist. Und vielleicht steht uns da der Baum auch vor Augen, der eben ganz auf das Wasser ausgerichtet ist, das ihm Halt gibt, den Boden, der ihm Bestand gibt. Kein Wunder, dass dieser Psalm mit Wohl anfängt, mit dem Wort Wohl. Obwohl das Wort Wohl eigentlich noch ein bisschen blass daher kommt. Es müsste eigentlich heißen glücklich. Dem Mann darf man gratulieren. Der ist wie einer, der einen Sechser im Lotto gemacht hat. Das ist mehr als glücklich. Das ist selig. Deswegen habe ich nochmal das Wohl ein bisschen größer, ein bisschen fetter und in Gelb gemacht, damit uns das auch nicht entgeht hier im Text. Es erinnert so an die Seligpreisung von Jesus am Anfang der Bergpredigt, wo es heißt, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und ganz viele Seligpreisungen noch mehr. Also gratulieren. Der hat das Große losgezogen. Hier gibt uns der Psalmdichter den Schlüssel also zu einem besseren Leben, zu einem glücklichen Leben. Selig ist wer das und das macht. Und er beschreibt den Gerechten von zwei Seiten her. Von der negativen und von der positiven Seite. Ist euch das aufgefallen? Gleich ist es nochmal etwas deutlicher hier. Ich habe es in zwei Kästen gemacht. Erstmal der erste Kasten, das Negative. Das, wo der Gerechte Nein zu sagt. Nein, das mache ich nicht. Der nicht dem Rat der Frevler folgt. Der nicht auf dem Weg der Sünder geht. Nicht im Kreis der Spötter sitzt. Und wenn man es im Hebräischen so anguckt, dann ist hier eine doppelte Steigerung bei diesem Dreier-Schritt. Eine doppelte Steigerung. Eine Steigerung im Bösen. Frevler ist ein kleiner Schurke. Ein Sünder ist ein mittelgroßer Schurke. Aber ein Spötter, das ist das Letzte. Eine Steigerung im Bösen, wo man sich so drauf einlässt. Was für Leute so. Der Frevler muss kein Massenmörder oder gestörter Triebtäter sein. Er kann sogar äußerlich gesehen Christ sein. Kann sagen, ich gehöre zu der und der Gemeinde und so und gehe da auch so mehr oder weniger oft hin. Aber er hat wenig oder gar keine Zeit für Gott. Und die Entscheidungen, die er so trifft in seinem Leben, spiegeln das auch. Er trifft Entscheidungen ohne Gott. Die wichtigste Person des Universums einfach aus der eigenen Lebenswirklichkeit verbannt. Und das nennt die Bibel ziemlich dramatisch Frevel. Das ist Frevel. Und der Psalm 1 sagt, der Gerechte sagt dazu Nein und wird glücklich, wenn er dazu Nein sagt. Das zweite ist der Sünder und das dritte schließlich der Spötter. Es gibt noch eine zweite Steigerung hier. Deswegen habe ich auch die Übersetzung verändert an einer ganz bestimmten Stelle. Also der nicht dem Rat der Frevler folgt. Okay, das ist die Laufkundschaft. Verglichen, wenn da ein Laden ist, in dem ich normalerweise nicht gehe. Aber es halt, ich habe gerade Durst und das ist ein Laden, da gibt es was zu trinken, da gehe ich halt gerade rein und hole mir eine Cola. Das zweite ist, der nicht auf dem Weg der Sünder steht. Ja, da steht, glaube ich, tritt in manchen Übersetzungen drin, aber im Hebräischen steht wirklich steht. Das ist schon eine etwas stärkere Beziehung, vielleicht sowas wie die Stammkundschaft. Da ist ein Laden, da gehe ich immer hin, weil ich kenne den Inhaber. Und auch wenn ich ein bisschen Umweg gehen muss, da gehe ich immer hin. Und so führt mich der Weg da immer wieder hin. Und das dritte ist der Spötter und da sitze ich beim Spötter. Das ist, wenn ich mich einkaufe in den Laden und Miteigentümer des Ladens werde. Ich identifiziere mich mit diesem Laden und bin immer dabei. Das ist ein Unterschied. Ich habe mich jetzt hier in meinem Konzept vertüdert. Ja, muss einen Zettel umstellen. Ja, Entschuldigung für die Verzögerung. Der Sünder ist eine Steigerung. Er fragt aus Gewohnheit nicht nach Gott. Und wie gesagt, der Spötter ist das Schlimmste. Der Hang zur Aufgeblasenheit ist unübersehbar. Wenn man guckt, wo dieses Wort noch vorkommt in der Bibel, dann ist auch immer etwas mit Aufgeblasenheit dabei. Und er bekämpft den Gerechten. Er tut nicht nur das, was gut ist, sondern er bekämpft es aktiv. Er beschimpft die Gerechten als dumm, als krank, als gefährlich. Er macht richtig Propaganda dagegen. Das sind die drei Stufen, wie ich mich an solche Leute binde dann. Gehen, stehen und schließlich bei ihnen sitzen. Laufkunde, Stammkunde, Mitinhaber sein. Erst folgt man einem Rat in einer einzelnen Entscheidung und schließlich mache ich es aus Gewohnheit und irgendwann auch aus einer inneren Überzeugung heraus. Gott, never. Ich bin der Wichtigste in meinem Leben. Mehrere Entscheidungen machen ein Verhaltensmuster, ein gegangener Weg. Das schlechte Gewissen haucht sein Leben auf, ein Glück aus, ein Glück, da habe ich endlich Ruhe. Es ist eine Spirale nach unten. Das ist nicht alles gleich sofort, sondern eine Spirale, die langsam anfängt und immer engere Zirkel und mich immer weiter in ein dunkles Loch hineinzieht, was hier beschrieben wird. Wer das Geheimnis des Glücks gefunden hat, der lässt sich da nicht hineinziehen. Er pfeift auf den freundschaftlich gemeinten Rat von sogenannten vernünftigen Leuten, die das Leben kennen. Schauen wir uns diesen Rat etwas genauer an. Was steckt dahinter? Welche Philosophien sind sicher, könnte man mehreres nennen, aber es sind sicher Prinzipien wie, es geht um mich darunter, es geht um mich, oder sofort zugreifen, oder nach mir die Sintflut. Also gab früher mal so ein Lied von Scheidner, hieß der, glaube ich, es macht doch nichts, es merkt ja keiner. Ne, das ist so Ausdruck dieser Philosophie. Der Psalm 1, der Gerechte sagt dazu Nein und wird glücklich. Und jetzt kommen wir zur positiven Seite. Zur positiven Seite des Gerechten. Da sagt er Ja zu. Eigentlich ein ungefährliches Fahrwasser auch zu predigen drüber, der Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Diese Freude, die ist so stark, das macht ihn völlig immun gegen alle Anfragen und allen anderen Rat. Weisung des Herrn, da steht im Original das Wort Tora drin. Das wissen also jetzt Israel-Kenner, was die Tora ist. Das ist das Gesetz in der Bibel, die fünf Bücher Mose. Eigentlich die Bibel, die man damals so hatte. Und das kann man direkt in unsere heutige Zeit überführen. Die Bibel, eigentlich alles, was Gott offenbart. Da ist kostbares Nass, Wasser, Kraft, Leben, Licht. Und in seiner Weisung, da findet sich eine ganz andere Philosophie. Endlich muss ich nicht mehr die wichtigste Person im Universum sein. Ich brauche mich nicht mehr so wichtig nehmen. Das ist so anstrengend. Das kann auch etwas unglaublich Befreiendes sein. Ich bin nicht die wichtigste Person im Universum. Es muss nicht ständig um mich gehen. Ich verpasse gar nichts. Endlich bin ich nicht immer nur Opfer. Die Bibel redet Klartext. Ich bin auch ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Veränderung. Und es sind nicht nur die Leute um mich herum, die sich ändern müssen, sondern ich, mir ist auch Veränderung geschenkt. Wenn ich Freude an Gottes Wort bekomme, dann kommt ein neuer Geist in mein Leben hinein, ein Geist der Kraft. Wie schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Philosophie des Frevlers macht verzagt, auch wenn es erst einmal vielleicht ganz glänzend und ganz passabel aussieht. Der Frevler hat keine andere Kraft als die, die er in sich selber vorfindet, und deswegen schafft er es selten, aus seiner Opferrolle, aus seiner narzisstischen Rolle herauszukommen. Der Gerechte hat Zugang zu einer Kraft, die außerhalb von ihm liegt. Das ist sein ganz großes Plus. Und er lebt in einer fröhlichen Abhängigkeit von ihr. Das ist nicht wie die Gasleitung nach Russland, die eben mal abgedreht werden kann, sondern eine feste Lebensverbindung. Gott ist seine Lebensmitte. Die Bibel vergleicht ihn mit einer Burg, mit Licht. Sie vergleicht ihn mit der Personifizierung des Heils. Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Das ist keine echte Frage. Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Vor gar keinem. Warum ihn nicht fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Der Gerechte hat das verinnerlicht. Darum sinnt er über die Weisung Gottes nach. Er meditiert selbstvergessen darüber. Er denkt auch darüber nach, wie er anwenden kann, was er liest und was ihn schließlich erfüllt. Gott ist immer da, auch bei schwierigen Entscheidungen. Das ist das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Die abschließende Bewertung. Jetzt habe ich eine verpasst hier. Die abschließende Bewertung, er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt, dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. Also richtig überschwänglich. Ne? Also wir wissen, im wirklichen Leben gehen auch dem Frömmsten manche Dinge einfach schief. Aber das ist einfach so die Idealvorstellung von einem Menschen, die hier ist. Ihm wird auf jeden Fall alles gelingen in den Augen Gottes. Er ist ein Baum von einem Menschen. Der Vergleichspunkt ist zwar auch die Größe, vor allem aber die Krisenfestigkeit und die Beständigkeit. Und wenn das Regenwasser in der Dürre ausbleibt, kein Problem. Es ist Grundwasser da und es ist ein Bach da, der immer Wasser führt. Und er hat tief gewurzelt. Warum schwächeln so viele Christen? Weil Psalm 1, die Verse 1 bis 2 nicht mehr auf sie zutrifft. Sie gründen nicht mehr tief genug. Sie haben sich nicht mehr festgemacht an dem lebendigen, dem ewigen Gott. Sie meditieren nicht mehr über sein Wort. Es ist Urlaubszeit. Das wurde schon gesagt. Es kann eine gefährliche Zeit sein, weil man aus guten Gewohnheiten rauskommt. Es kann aber eine sehr segensreiche Zeit sein, weil es die Chance ist, in Gewohnheiten wieder reinzukommen, die gut sind. Also, wie wäre das? Wie wäre das, wenn wir uns bewusst für eine Zeit entscheiden, jetzt im Urlaub, die ich mit Gott und der Bibel verbringe, die den Wurzeln zugutekommt? Gönne den Wurzeln jeden Tag, sagen wir 20 Minuten. Bin schon ermahnt worden, 20 Minuten sind zu wenig, warum nicht eine halbe Stunde? Man muss die Latte realistisch hinhängen. Im Urlaub sagen wir 40 Minuten und wenn die normalen Zeiten wieder anfangen, 20 Minuten. Erleben wir die Gnade, die in Krisenzeiten stark macht. Am besten gleich heute Nachmittag, nach dem Mittagessen, kommt sowieso nichts im Fernsehen, Formel 1 oder so. Triff eine zweite Entscheidung. Das will der Psalmist sagen. Der Gerechte hat gelernt, in Gott verwurzelt zu sein. Von ihm her Kraft zu beziehen. Seine Wurzeln reichen, müssen wir eigentlich sagen, in den Himmel hinein. Ich kenne eine Gemeinde, der hat hier vorne, wo wir unser Kreuz hängen, einen Baum hängen, wo die Wurzeln aber nicht nach unten sind, sondern in den Himmel hinein reichen. Ganz interessant zu gucken. Von ihm her Kraft beziehen. Und so ein Mensch ist einfach fruchtbar. Frucht, das ist das, was einer nicht selber verfrühstückt in seinem Leben, sondern das er an andere abgeben kann. Weil er eben nicht auf sich selber beziehen kann und alles verschlingt, was ihm irgendwie in die Klauen kommt. Es bleibt immer etwas für andere über. Andere können sich an solchen Leuten aufrichten. An einen Baum kann man sich immerhin orientieren, wenn man weit weg ist. Unter einem Baum findet man Schatten, wenn es heiß ist. In einer Baumkrone finden Vögel ein Zuhause. Frucht abgeben können, sowas macht auch glücklich. Glück hängt von den Wurzeln ab. Wurzeln wir tief in Gottes Gnade. Jetzt kommt ein sehr unangenehmer und sehr kurzer Teil. Aber ich kann ihn nicht umgehen. Ich kann ja nicht sagen, ich predige über Psalm 1 und dann guckt ja jeder sofort, worüber ich nicht gepredigt habe. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Zwei ganze Verse, die dem Frevler gewidmet sind. Nur zwei Worte für ihn. Nicht so. Und das sagt alles. Er braucht einen Haufen Zeug, um froh zu sein. Jetzt zugreifen wir, du greifst nicht zu. Er muss den Gedanken an die Zukunft verdrängen, um nicht durchzudrehen. Nach mir die Sintflut. Der Sommer geht langsam in den Herbst über. Es geht vorbei, es kommt der Herbst. Und das dürfen wir nicht vergessen. Die Bewertung fällt lapidar aus. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Sie vergehen. Die Bibel lässt keinen Zweifel darüber. Sie kommen ins Gericht. Niemand erinnert sich gerne an solche Menschen. Das steckt in dem Wort verweht drin. Ein Leben mit 80, sagen wir, verschwendeten Jahren, das wäre doch schrecklich. Das Resultat eines solchen Lebens. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber führt in den Abgrund. Der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, ist unter solchen Umständen nicht sehr angenehm. Es ist unheimlich. Es ist erschreckend, aber das gehört auch mit zum Bild. Die Suppe, die man sich selber eingebrockt hat, wird wirklich so heiß gegessen wie gekocht. Der Weg der Frevler ist ein Weg, den Gott nicht kennt, so heißt es hier. Das heißt, er guckt nicht hin. Es ist ein Weg, der einfach gegangen wird in Selbstständigkeit und zu Ende gegangen wird. Leben könnte besser aussehen. Leben könnte so aussehen, wie Gott es sich gedacht hat, wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der Frucht bringt. Psalm 1 führt uns in eine doppelte Entscheidung. Die psychologische Weltsicht, also meine Befindlichkeit, ist das Allerwichtigste. Aufgeben und stattdessen die biblische Weltsicht übernehmen. Gott in der Mitte. So ist es richtig. Und die zweite Entscheidung, Wurzeln tief ausstrecken in das lebendige Wort Gottes und Freude daran entwickeln. Ich würde gerne zu Ende mit euch beten. Lieber himmlischer Vater, wir bekennen dir, dass wir nicht so idealtypisch gerechte Menschen sind, sondern dass wir schon auch manchmal den Rat von Frevlern folgen, vielleicht sogar zeitweise den Weg von Sündern betreten. Aber das hat uns nicht froh gemacht. Das hat unser Leben leer und vergänglich gemacht. Und wenn du uns das anbietest, ein Leben in Fülle, ein Leben mit Frucht, dann ist das der Wunsch unseres Herzens, dann wollen wir da einsteigen. Ich möchte dich bitten für uns alle, dass wir in den nächsten Wochen, dass es uns gelingt, uns die Wurzeln tief in dich hineinwachsen zu lassen, verwurzelt zu sein in deiner Liebe, in deinem Licht, in deiner Gnade. Du schenkst Freude, die Fülle und du schenkst auch Vergebung. Wir danken dir dafür. Amen.